Es gibt eine Menge Löcher in der Wüste und eine Menge Probleme liegen in diesen Löchern begraben. Man muss es nur richtig machen. Ich meine, das Loch muss schon gegraben sein, wenn man mit einem Paket im Kofferraum aufkreuzt. Und damit hallo und herzlich willkommen zu BAP, besser als Boll,
hallo.
Dem Podcast für Filme und Serienfreunde und Innen. Und wir begrüßen euch mit diesem Zitat. Wie immer muss mein Kollege und Bruder Jonathan erraten, aus welchem Film es stammt.
Ja, es geht um Löcher und Wüste und Pakete.
Mhm.
Und die Stimme hat mich irgendwie direkt an so Bruce Willis erinnert. Ich weiß nicht, ob du den nachmachen wolltest. Aber an so eine Bruce Willis-Stimme. Aber anscheinend hat es nichts damit zu tun.
Oder ich lock dich gerade sehr geschickt auf eine falsche Fährte.
Es
gibt eine Menge. Ich weiß, wie redet denn Bruce Willis? Es gibt eine Menge Löcher in der Wüste begraben.
Ich weiß nicht, am Anfang klang das ja wirklich ein bisschen so. Zumindest wie der Synchronsprecher. Ja. Ja, sag nochmal kurz das ganze Zitat.
Okay. Es gibt eine Menge Löcher in der Wüste und eine Menge Probleme liegen in diesen Löchern begraben. Man muss es nur richtig machen. Ich meine, das Loch muss schon gegraben sein, wenn man mit einem Paket im Kofferraum aufkreuzt. Eigentlich ist der erste Satz schon der, wo man es am besten eigentlich, glaube ich, erkennt.
Viele Löcher in der Wüste.
Eine Menge Probleme liegen in diesen Löchern begraben.
Es klingt ein bisschen wie Casino. Casino?
Ja, sehr gut.
Sehr gut. Ist ja ewig her, dass ich den gesehen habe, aber irgendwie bleibt so die Wüstenszene bleibt noch im Kopf. Ich weiß aber gar nicht mehr, was genau da passiert ist, aber ja.
Und das hat natürlich einen Grund, dass ich hier Casino gewählt habe, denn der Joni war im Casino. Nee, Spaß. denn wir reden heute über einen Film, der im Casino spielt. Nein, natürlich, wir reden natürlich über den neuen Film von Martin Scorsese. Oder wie wir früher gesagt haben, Martin Scorsese. den neuesten Film, Killers of the Flower Moon, den ich gestern im Kino gesehen habe.
Mhm.
Bin vorhin fertig geworden, Spaß. Und ansonsten machen wir auch einen Rückblick, einen frisch-fröhlichen, dann gibt es ein kleines Schätzbattle.
Es gibt viele Serien und Filme auch von meiner Seite vor allem.
Und kommt eine spontane Runde Worst of Untertitel hereinspaziert, hereingeplatzt.
Dazu müsst ihr natürlich dranbleiben, um das herauszufinden. Ja, Killers of the Flower Moon, den habe ich gesehen ist schon 2 Wochen her oder noch länger. Mhm. Erzähl mal, du hast noch frischere Erinnerungen daran, wie fandest du es?
Ich habe ihn auf Deutsch geguckt und bin aber, glaube ich, im Nachhinein sogar ganz froh drüber, weil ich glaube, das wäre, glaube ich, konzentrationsmäßig noch schwieriger geworden. 3,5 Stunden auf Englisch. Ich weiß nicht, du hast ihn auf Englisch geguckt,
ja,
oder? Wahrscheinlich.
Ja.
Ja. Also es wäre wahrscheinlich schon okay gewesen, aber ich fand es eigentlich auch mal ganz entspannt. Und die Synchro war auch völlig in Ordnung.
Mhm.
Und ja, was soll ich sagen? Um 9:30 ging es los und um 11:45
ich wollte auch schon mal früher rein, also direkt eigentlich bei Release, aber dann kam der Film teilweise auch im Original irgendwie um 10:30 ging er los.
Was?
Ja, im Cinecittà zum Beispiel in Nürnberg.
Ja.
Und da ist man ja um 3 erst zu Hause oder so. Also,
ja.
Dass das Kino so lange überhaupt auf hat.
Ja, krass. Aber ich muss sagen, also ich dachte mir so die letzte halbe Stunde schon, ich sitze hier schon eine ganz schön lange hier.
Mhm.
Aber ich fand die waren durchweg unterhaltsam. Also ich war durchweg dabei bei der Story, fand's spannend, wollte wissen, was als nächstes passiert. Es hat sich wirklich nicht gelangweilt. Nee. Ich habe mich schon bei ein paar Sachen gefragt. So, es gibt so einige sehr kurze Szenen, wo einfach nur irgendwas gesagt wird.
Mhm.
Das vergisst man am Ende wieder. Da dachte ich mir schon mal so, vielleicht hätte man das streichen können. Aber andererseits denke ich mir, ich finde es auch mal gut, wenn Film Szenen hat, die jetzt vielleicht nicht unmittelbar relevant sind für die Story. Aber die trotzdem, also es muss nicht alles Unnötige immer rausgestrichen werden, weil, zumindest wenn es so inszeniert ist wie in dem Film, weil das hat natürlich dem Film noch mehr Tiefe gegeben.
Ja.
Um einfach so ein paar banale Sachen zu zeigen.
Also bei mir ging es genauso während dem Film. Für mich war auch die Pause unnötig irgendwie.
Ah, hatte ich gar nicht.
Bei mir gab es eine Pause. Klar, ist jetzt nicht so schlimm. Man muss halt irgendwann mal in der Regel aufs Klo, aber ich habe es irgendwie durchgehalten. Und langweilig fand ich es auch nicht. Ich glaube, es hätte ihm jetzt aber auch nicht geschadet, wenn man ihn ein bisschen gerafft hätte an ein paar Stellen. Weil ich fand jetzt an sich die Geschichte und die Charaktere letztendlich, was der Film dann, die so die Identität des Films und die Message des Films, wäre dann auch rübergekommen in weniger Zeit. Ja, aber ich finde es auch gut, also ich finde es auch cool, dass es mal so einen langen Film wieder gibt, auf den man sich schön einlassen kann. Ja. Und der auch wirklich durchwegs unterhaltsam ist.
Was mich mit am meisten beeindruckt hat, war tatsächlich der Schnitt. Das ist mir so, das ist mir eigentlich währenddessen so unterbewusst aufgefallen und dann im Nachhinein habe ich so eine Rezension gesehen und da wurde kurz die Frau erwähnt, die das geschnitten hat, die Editorin.
Ja, die macht das öfter.
Genau. Und dann musste ich nochmal so zurückdenken und dachte mir, Alter, war das gut geschnitten, weil so viele Sachen schon ein bisschen mal angeteasert wurden, vorweggenommen wurden, also es war ja nicht chronologisch. Ja. Und manchmal aber auch so Kontraste, also dass ganz plötzlich irgendwas passiert ist, zum Beispiel es wurde nur eine Leiche gezeigt, so völlig aus dem Nichts und das hatte so einen guten Effekt und ich glaube, es war auch wegen dem Schnitt einfach nicht langweilig, es war einfach interessant und gut geschnitten, das hat einfach so richtig auf so hohem Niveau erzählt.
Fand
einfach,
ich, genau so. Von diesem Schnitt hat es mich sehr an den anderen Scorsese-Film erinnert, den Mafia-Film von Scorsese.
Den mit dem Gangster. Den, wo Leute umgebracht werden.
Da, wo der im Kofferraum und so. Ja, okay, das ist auch wieder die ikonische Szene. Wie heißt der Film? Am Anfang, wo der im Kofferraum erschossen wird. Das Leben von der Gangster nacherzählt. Fällt der Film gerade nicht ein.
Ja, das kann man ja schon rausfinden.
Ja, ich schau kurz. Ich weiß nicht, warum.
Goodfellas.
Goodfellas natürlich. Ja. Genau, weil das auch so eine, ja, vom Schnitt her richtig ähnelt. Es cuttet manchmal zu einer anderen Szene, die jetzt gerade erstmal inhaltlich gar nicht viel damit zu tun hatte und man weiß jetzt nicht, oh, was kommt jetzt wieder und so. Ja, und vom Tempo her auch irgendwie so ähnlich, fand ich.
Ja. Den Soundtrack fand ich auch cool. Also das war so ein bisschen moderner, es hat eigentlich nicht in die Zeit gepasst, so ein bisschen jazzig mit so Gitarren.
Genau,
und
die
so.
Gitarren, war ganz cool. Was ich auch schauspielerisch am stärksten fand, war tatsächlich Leonardo DiCaprio. Alle loben die Frau, aber ich finde, Leonardo DiCaprio hat mal wieder eine seiner besten Rollen hier gezeigt.
Ja,
der hat
super.
So feine Gestiken und Mimiken gezeigt. So viel Ausdruck, so eine interessante Persönlichkeit. Da hat man auch Leonardo DiCaprio wiedererkannt. Ne?
Ja, er war auch, und das fand ich auch cool, er war so offensichtlich unsympathisch. Und das finde ich schon cool bei DiCaprio, dass er wirklich auch so Rollen spielt, die nicht cool sind. Also er war uncool einfach.
Ja.
Er war richtig. So, und trotzdem hat man sich mit ihm identifiziert.
Manchmal,
also er war ja
trotzdem
so trottelig,
aber dann auch wieder so.
Ja, genau. Aber er war so wirklich, es war wirklich kein cooler Charakter.
Nee.
Er war wirklich Panne, so. Weil das Ding ist, Robert De Niro, die Figur war zwar noch böse, aber der war so ein bisschen cool böse und so.
Ja, das wäre jetzt wieder mein, echt der schwächste Punkt, finde ich, am Film. Die Figur und auch das Schauspiel so ein bisschen von Robert De Niro.
Das habe ich auch in der Kritik von CSB gehört und deswegen dachte ich, habe ich mich so ein bisschen darauf eingestellt und dann vielleicht deswegen fand ich es überraschend gut oder halt so voll okay. Also tatsächlich, er hat jetzt, glaube ich, ein bisschen die langweiligste Figur.
Ja, es ist, man weiß nicht so ganz, was ihn bewegt, außer halt so die Grundmotivation und er ist halt böse einfach. Aber ja, vom Schauspiel, man hat halt irgendwie, da habe ich wirklich immer Robert De Niro einfach gesehen als den Schauspieler und dich so die Rolle.
Hat mich tatsächlich nicht gestört, beziehungsweise ich fand es so, es hat zur Figur gepasst. Die Figur war halt nicht ganz so komplex und das fand ich aber sonst auch eine der Stärken, dass richtig viele Widersprüche so drin vorkamen. Also das hatten wir irgendwie auch sehr selten im Film. Meistens ist es schon irgendwie so ein bisschen eindeutig und so, aber es ist ja so widersprüchlich, die Figur von Leonardo DiCaprio.
Ja.
Ich weiß nicht, wie viel man da jetzt spoilern kann, aber ist, glaube ich, noch kein Spoiler, er liebt ja diese Frau wirklich und fügt der so viel Leid hinzu. Ja, das finde ich so interessant.
Das war am Anfang
Und ich habe das aber irgendwie, ich habe die Figur trotzdem abgekauft.
Bei mir hat es ein bisschen gedauert, weil ich genau das, was der so offensichtlich da erzählt, das war irgendwie so ein bisschen, ich dachte mir einerseits, ist die Frau gerade wirklich so blöd, das zu glauben, dass er sie wirklich liebt, aber andererseits, wahrscheinlich liebt er sie wirklich und sieht die Frau nicht, dass die ja eigentlich nur hinter dem Geld und so her sind. Und dass die gerade die ganze Familie so ein bisschen, ja. Mhm. Ja, ich meine, man weiß ja die Geschichte, die Indigenen.
Mhm.
Wie heißt nochmal der Stamm?
Osage. Genau. Ja, vielleicht sollten wir in zwei Sätzen kurz nochmal erzählen, worum es geht, oder?
Genau.
Ist direkt reingestiegen.
Also eine Familie von weißen Amerikanern, heiratet sich so ein bisschen in die Familie der Osage-Leute ein, die eben sehr reich geworden sind, dadurch, dass auf ihrem Grund große Mengen an Öl gefunden wurde. Und natürlich wollen die letztendlich nur das Geld. Und dafür gehen sie über Leichen. Ja.
Genau, also die Osage sind eben so ein Stamm von so Native Americans eben. Und das wurde auch in der Kritik angemerkt, negativ, und das habe ich missverstanden, so richtig diese Background-Story erfährt man nicht. Also zum Beispiel, dass denen ja so ein Vormund zugeteilt wurde, ein Weißer, weil denen abgesprochen wurden, mit Geld umgehen zu können und so. Also Die waren zwar eigentlich die reichste Volksgruppe so zu der Zeit überhaupt, aber trotzdem, also das war auch spannend, wie die gleichzeitig privilegiert und diskriminiert waren. Ja. Also das fand ich irgendwie auch eine interessante Mischung. Auch eine kurze Szene, wo der Ku Klux Klan mit denen irgendwie so auf irgendeiner Demo für so Veteranen war. Also es war, genau, das meine ich, in dem ganzen Film, da waren so viele Widersprüche drin, die aber irgendwie gleichzeitig einfach nebeneinander standen. Und das fand ich total faszinierend. Also eben sowas wie, ja, wer ist gerade eigentlich in der privilegierten Position? Es war jetzt ja keine komplette Unterdrückungsgeschichte, weil diese Natives so, diese Osage, eben voll viel Geld hatten und eigentlich voll reich waren und gleichzeitig trotzdem diskriminiert. Dann eben die Sache mit der Liebe so, also offensichtlich war das gar nicht so eine schlechte Beziehung, weil die beiden sich ja schon füreinander da waren und so und sich viel gegeben haben und gleichzeitig so offensichtlich brutalste geldgierige Raffgier dahinter gesteckt hat und so. Ja. Und das gab es ganz viel in dem Film und das fand ich, hat das Ganze so richtig fesselnd und so richtig greifbar gemacht. Also ich bin schon sehr eingetaucht in die Story und auch in diese Zeit, die Kulisse, die das sah einfach, war erste Sahne.
Ja. Nee, will ich mir irgendwann auf jeden Fall nochmal anschauen. Ich glaube, da kann man sich echt ein zweites Mal nochmal gut drauf einlassen, weil so viel passiert und gerade wenn man von Anfang an da vielleicht auch weiß, worauf es am Ende hinausläuft, hat man nochmal einen neuen Blick, gerade auf die ersten Szenen, wo ich mich so ein bisschen so hin und her gerissen war, ja, zwischen den Charakteren.
Wie meinst du, wer jetzt gut ist oder wie? Oder?
Ja, und was die Motivation ist und gerade eben Leonardo DiCaprios Figur, was jetzt, auf welche Seite der jetzt steht, das wurde ja am Anfang, also von Anfang an war mir nicht klar, dass der böse ist.
Ja.
Erst wurde dann eigentlich eine Szene gezeigt, wo er eben Schmuck raubt von irgendwelchen Native American People, glaube ich. Da hat man ihn dann kurz gesehen, wie er da bei diesem Überfall dabei war. Und da war dann erst für mich klar, okay, er ist tatsächlich jemand, der die,
aber eben kein Cooler, sondern so ein Trotteliger. Am Ende, wo der hin und her bei diesem Geständnis dann, weißt du, so, oh Mann, ey, so ein trotteliger Typ, ey.
Ja.
Ja, und das war aber schon cool, weil das so, Leonardo DiCaprio muss halt erstmal schaffen, auch uncool zu wirken.
Ja, also für mich wirklich war er die größte Stärke am Film. Schauspielerisch zumindest. Ja, genau.
Ja, ich fand es durchweg einfach richtig gut gespielt. Ich habe da keine...
Dann kommen wir von einem Meisterregisseur zum nächsten.
Ich wollte eigentlich ganz kurz noch so zwischendrin einfach so aus Interesse fragen, was sind eigentlich deine drei Lieblings-Scorsese-Filme? Kannst du das so aus der Pistole geschossen sagen? Weil ich nicht.
Also ich muss noch mal, warte, ich gehe kurz auf seinen Scorsese, auf seine Biografie, aber ich hätte jetzt aus der, also ich hätte Goodfellas gesagt.
Mhm. Den müsste ich noch mal sehen. Ich hätte wahrscheinlich Casino gesagt, dann Departed natürlich und jetzt bin ich echt nicht ganz sicher. So,
Shutter Island, glaube ich, wäre bei mir sehr weit oben, super, ne? Auch wenn das bei vielen nicht so, weil das halt nicht so typisch Scorsese ist und so, aber ich glaube, als wir den angeschaut haben, hat er mich halt so umgehauen und ich finde es immer noch genial.
Wolf of Wall Street würde ich gerne nochmal sehen, aber den finde ich schon auch stark. Ja, muss ich eigentlich nochmal, wir müssen mal vielleicht ein Scorsese-Special machen.
Könnte man mal machen.
Ich fand das muss ich noch ganz kurz sagen, ich fand das Ende richtig stark von dem Film. Die letzten 5 Minuten, das fand ich einfach irgendwie clever und witzig.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Ja.
Nee, weiß ich gerade nicht. Also nicht? Im Gerichtssaal halt? Und was danach noch passiert?
Naja, dann ist das quasi wie so eine Aufführung.
Ach ja, genau.
Die Geschichte
genau.
Diesen Soundeffekt. Ja. Das war so witzig.
Ja, das war
und dann,
witzig.
Dass man auch Scorsese nochmal gesehen hat, das fand ich irgendwie sehr eine elegante Lösung, so ein bisschen plakativ zu sein, damit wir nochmal am Ende.
Das fand ich auch sehr gut.
Charmant, würde ich sagen. Okay, jetzt habe ich deine Überleitung kaputt gemacht.
Ja, Meisterregisseur Scorsese zum nächsten Meisterregisseur.
Uwe Boll.
Ganz genau. Nein, David Fincher.
Ah, oh, den will ich noch unbedingt sehen. Ich habe das erst gestern im Kino, kam der Trailer und dann stand so ab sofort auf Netflix. Und war so, oh mein Gott, ich dachte, es dauert noch. Und jetzt habe ich gesehen, der ist auf Netflix.
Vorgestern gesehen auf Netflix, der Killer, The Killer, eben mit Michael Fassbender.
Den man ganz kurz auch schon so lange nicht, ich dachte mir neulich so, was ist eigentlich mit Michael Fassbender? Der war so 2012 ungefähr in jedem Film. Und jetzt voll lange nicht mehr. Aber gut, jetzt ist er vielleicht wieder zurück.
Der ist wieder zurück und zwar als Auftragskiller, der sehr akkurat und rational vorgeht und jede Art von Mitgefühl ausblendet. Der hat so einen Kodex, was er sich immer vorspricht, wenn er eben einen Mord begehen muss. Und dann verkackt er irgendwann einen. Und ist dann auf der Flucht, weil er hat die falsche Person ermordet. Versehentlich und muss fliehen und will dann wieder zurück in sein Quartier und dann so viel will ich sagen, gibt es auf jeden Fall Leute, die ihm was antun möchten und er begibt sich einerseits so ein bisschen auf die Suche nach den Leuten und ist ein bisschen so ein Rachefeldzug auch, den er da antritt. Das ist eigentlich tatsächlich die ganze Story. Michael Fassbender ist eigentlich immer im Zentrum. Es geht wirklich ausschließlich um ihn. Alles andere sind so Nebencharaktere. Selbst Tilda Swinton, die mitspielt, hat eher eine kleine Rolle. Und ich habe mich ein bisschen schwer getan mit dem Film.
Oha.
Also ich weiß nicht, ob ich jetzt so viel sagen will, wenn du dir den noch anschaust.
Vielleicht verschieben wir es, aber das finde ich jetzt natürlich spannend, weil ich dachte, du findest ihn richtig gut. Ich habe aber auch nur, glaube ich, die Filmstarts-Kritik gelesen, die ziemlich gut war.
Ja, aber,
also ich meine, ich weiß nicht, du kannst... Nee, tatsächlich würde ich gerne unvoreingenommen reingehen und dann finde ich es, glaube ich, spannender, wenn wir
können
beide
gerne zusammen drüber reden.
Ja.
Fände ich auch spannend, jetzt, weil vielleicht hast du sogar eine andere Meinung und dann wird es interessant.
Dann bin ich aber jetzt noch nicht beeinflusst.
Genau. Gut, dass ich jetzt das Fass aufgemacht habe, aber schaut euch den Film mal an, dann können wir nächste Woche drüber reden. Was hast du noch gesehen?
Ich habe zwei Pixar-Filme gesehen.
Okay.
Und einen älteren, Merida. Hast du den schon gesehen?
Ja, den habe ich mal gesehen, über diese rothaarige Bogenschützin.
Zum einen interessant...
Prinzessin.
Der ist so von 2012 und man sieht das hätte ich nicht gedacht. Also bei so Animationen dachte ich wirklich am Anfang so, oh wow, das in jedem Videospiel ist es gerade besser. Und das ist ja aber Pixar, also die höchsten Standards gesetzt haben. Und die wurde in der Kritik auch explizit gelobt für die krasse Animation. Und es war auch wirklich nicht schlecht und so, aber es würde niemals mehr heute im Kino würde das schaffen. Also es war wirklich... teilweise gestochen animiert und so. Also man sieht das irgendwie 10 Jahre im Animationsbereich, dass man das doch irgendwie sieht. Was man ja irgendwie nie dachte, zum Beispiel als Kind ist mir auch bei Star Wars nicht aufgefallen, dass die Effekte bei den alten Star Wars Filmen aus heutiger Sicht ja nicht gut sind.
Ja,
das hat voll funktioniert. Und ich denke mir so, ich frage mich gerade, wieso in 20 Jahren oder 10 Jahren schon unsere Kindheitsfilme, so, keine Ahnung, Avengers oder so, ob da so die nächste Generation so sagen würde, das schaut ja billig aus.
Also dieses CGI-Zeug, das schaut ja oft jetzt schon auch scheiße aus, muss man ehrlich sein.
Ja, das stimmt.
Es gibt auch Gutes, aber vieles schaut halt echt nicht so gut aus.
Ja.
Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn in 10 Jahren man einfach sagt, ja.
Ja.
Aber ja, Merida fand ich eigentlich ganz nett, ganz charmant.
War ganz nett, ja. Aber ich muss irgendwie sagen, so richtig kriegen mich, glaube ich, die Pixar-Filme nicht mehr. Ich weiß gar nicht so, warum. Ich finde, ist das vielleicht
mir dann doch... Es ist halt jetzt kein Wall-E oder
kein so. Oben oder so vielleicht, ja.
Ja.
Genau, und vor allem am Ende wurde es mir dann irgendwie zu hektisch und so und dann ein bisschen nervig so. Aber ja, doch, es ist ein von der Message her ein bisschen interessanter als so die meisten Disney-Sachen, sage ich mal. Pixar gehört jetzt auch zu Disney.
Ja.
Und war schon auch ganz lustig. Also hatte einige ziemlich lustige Einfälle. Diese drei Jungs waren ganz lustig, diese Brüder. Und manchmal finde ich gerade irgendwie also ich glaube, wenn man gerade in dieser hektischen politischen Weltlage so ein bisschen heile Welt will, ich glaube, Pixar ist richtig gut, da so einen Pixar-Film zu gucken. So, das, ich glaube, da ist man kurz mal wieder Kind einfach. Und das fand ich ganz schön, mal wieder so einen netten Film zu gucken.
Also wenn man einen Film anschauen möchte, der keine heile Welt zeigt, aber besser ausschaut, dann kann ich den Film empfehlen, in dem ich auch im Kino gesehen habe, vor schon mehreren Wochen inzwischen. The Creator. Hast du den dir mal angeschaut?
Nee, tatsächlich. Ist der jetzt Science-Fiction-Film, oder?
Genau.
Ja, er hat mich, also die Kritiken waren ja richtig gut. Und dann habe ich den Trailer gesehen und dachte mir so, oh nee.
Also ich habe nur so ein paar Bilder gesehen und die sahen halt alle richtig geil aus, irgendwie so. Da wird wirklich CGI richtig gut eingesetzt, eigentlich wirklich dezent, so im Hintergrund. Und es schaut wirklich alles echt einfach gut aus. Nicht alles, aber das meiste. Aber der Film war dann doch nur okay. Also ich habe ein bisschen mehr Tiefe und ein bisschen deepere Charaktere vorgestellt, glaube ich.
Genau, deswegen dachte ich auch beim Trailer, die Handlung, dachte ich mir so, so ein Kind als Waffe. Also man wusste schon, was die Themen
oder sein zumindest werden. Eine interessantere Welt, weil so schön die Welt aussah, die war nicht in sich logisch. Da gab es wirklich viele, also einfach unlogische Sachen. Teilweise gibt es da Waffen. Also, ganz kurz die Handlung. Es geht um einen, er spielt in der Zukunft, wo Maschinen und KI deutlich mehr an Bedeutung gewonnen hat. Und es gab einen Krieg, ausgelöst von der KI. Deswegen in Amerika wurde KI komplett verboten. Und diese humanoiden Roboter. Aber in der asiatischen Welt gibt es das eben noch. Und Amerika führt Krieg gegen, keine Ahnung, Vietnam oder irgendein asiatisches Land. Und plötzlich gibt es halt dieses kleine Kind, was halt irgendwie anscheinend eine sehr hohe Bedeutung hat und eine Waffe ist. Ich glaube, es kommt auch irgendwann dann während des Films erst raus, deswegen will ich es nicht sagen, aber das Kind kann halt was Krasses. aber am Ende ist es halt doch nur irgendwie ein Actionfilm mit vielen Logiklöchern. Das Ende hat mir überhaupt nicht gefallen. Also das war einfach sowas von schlecht geschrieben. Es hat vorne und hinten keinen großen Sinn gemacht. Das ist halt so ein Finale, klar. Aber die Entscheidungen sind komisch. Ist halt ein Science-Fiction-Action-Film.
Und das, das Mädchen, was die das vorkommt, das ist ja eigentlich ein Roboter, ne?
Ja, genau.
Genau, das heißt, die spricht wahrscheinlich auch dann nicht so viel, oder? Kann die sprechen?
Ja, am Anfang nicht. Okay. Spricht die dann was? Ja, die spricht dann schon ein paar Sachen.
Okay. Ein Mädchen, was nicht so viel spricht, ist Protagonistin in dem Film, den ich letzte Woche im Kino gesehen habe. Und der Name ist auch Programm. Es geht um The Quiet Girl. Hast du davon schon gehört?
The Quiet Girl?
The Quiet Girl.
Hab ich gehört, ja, aber ich weiß gerade nicht mehr. Ja. Ich hab's gehört, also.
Mhm. Das beruht auf einer ziemlich kurzen Erzählung, ich habe die eigentlich innerhalb von einem Tag gelesen, am gleichen Tag, wo ich dann abends auch den Film geguckt habe. Aber das heißt nicht Quiet Girl, sondern die Erzählung heißt Das dritte Licht, aus irgendeinem Grund. Und da geht es um ein Mädchen, was um ein 9-jähriges Mädchen, die über den Sommer zu Bekannten ziehen muss, weil ihre Mutter schon wieder ein Kind kriegt und ihr Vater und so deswegen sie gerade irgendwie nicht für sie da sein können. Deswegen wird sie so quasi ein bisschen
Ich habe den Film auf meiner Watchlist.
Ja. Und eigentlich spielt der Film die ganze Zeit nur eben diesen Sommer lang, wie sie eben mit diesen Gasteltern, sage ich jetzt mal, wie sie mit denen so zusammenlebt und connected. Und es passiert nicht so viel, aber irgendwie ist das alles trotzdem richtig interessant und schön und gut gemacht gewesen. Es war so auf spektakuläre Art unspektakulär. Also man denkt die ganze Zeit so, okay, irgendwas liegt im Argen und es liegt aber nichts im Argen und es ist aber nicht langweilig deswegen, sondern es hat trotzdem eine richtig gute Atmosphäre. Die Kameraarbeit war sensationell. Es hat so einen eigenen Look gehabt. Die Einstellungen waren super. Das Schauspiel war richtig gut. Und letztendlich war es so viel Geschichte, die so um Geborgenheit und aber auch so spannende Fragen aufgeworfen hat, wie, ja, was ist eigentlich eine Familie? Wer ist eigentlich, was bedeutet es, Eltern zu sein? Wer kann eigentlich alles ein guter Elternteil sein? Wie sehr darf man irgendwie die Erziehung von den leiblichen Eltern eigentlich beeinflussen? Und das war alles super berührend. Und auch die letzte Szene, also es waren nicht so viele Leute im Kino, aber ich glaube, fast alle haben geweint. Das hatte ich auch noch nie im Kino. Ich habe mich so umgedreht und alle waren so. Okay. Und das war eigentlich auch, das war ein sehr schönes Kinoerlebnis, weil das hatte ich noch nie. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon mal jemanden im Kino das erlebt habe, wie so Leute weinen. Ja. Ich glaube nicht. Und ich fand das aber auch zurecht. Es war so ein bisschen das Ende so ein bisschen Foreshadowing, also wie es inszeniert war. Das konnte man nämlich schon in der Mitte, dachte ich mir so, aber ich habe halt auch das Buch gelesen. Deswegen war das irgendwie sehr konsequent. Aber es hat ein richtig gutes Ende. Es ist so ein bisschen offen, aber auf so eine super subtile Art. Es ist nur so ein Satz, den man so ein bisschen unterschiedlich interpretieren kann. Das war gut gemacht. Und das war sehr berührend einfach. Berührende Geschichte, berührend inszeniert und aber irgendwie sehr, sehr ruhig. Also ich glaube, alle Leute, die so Lust auf so einen ruhigen Indie-Film haben, wo es eben eher um Atmosphäre geht, denen kann ich das wirklich empfehlen. Und auch das Buch. Vielleicht sogar das Buch vorher lesen.
Ja. Okay, ja, hatte ich schon länger auf der Watchlist, aber wusste ich jetzt nicht mehr warum, aber ja. Auch einen aktuellen Film, der auf Netflix rausgekommen ist, Anfang November, den ich gesehen habe, der heißt Njad. Njad. N-Y-A-D.
Mhm.
Und zwar ist das eigentlich die Verfilmung einer sehr krassen Geschichte. Und zwar geht es, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, um eine Frau, die heißt Diana Njad. Die hat schon mal versucht, in ihren Ende 20er Jahren von Kuba nach Florida zu schwimmen.
Okay.
Also das sind über 100 Seemeilen. Das heißt, man muss da 3 Tage komplett durchschwimmen. Im offenen Meer.
Warum?
Und es haben schon mehrere auch versucht, aber nie wirklich geschafft. Und eigentlich hat es jeder immer versucht, auch mit so einem Käfig um einen rum. Also da ist immer ein Beiboot dabei und ein Käfig, der vor den Haien und Quallen schützt. Und genau, sie hat es aber nicht geschafft. Und dann so Anfang mit 60, das war 2011 oder so, hat sie eben 30 Jahre nicht mehr geschwommen, aber hatte dann irgendwie wieder die Lust, irgendwas in ihrem Leben noch zu erreichen und hat dann angefangen zu trainieren für diese krasse Herausforderung. Und ja, gut, man weiß natürlich, am Ende hat sie es geschafft. Mit 64 Jahren ist sie geschwommen von Kuba nach Florida. Also eine krass. Unglaubliche Leistung ohne Käfig. Das heißt, sie brauchte gegen Quallen einen Ganzkörperschutzanzug und gegen Haie haben sie so Elektroschocks oder irgendwelche Strahlung im Wasser gehalten, die Haie vertrieben hat. Genau. Und diese Schwimmerin wird gespielt von Annette Bening.
Mhm.
Und die Trainerin wird gespielt von Jodie Foster.
Mhm.
Hat man auch schon lange nicht mehr gesehen. Also ich zumindest nicht. Also sie ist alt geworden. Aber Schauspielerin ist wirklich richtig gut in dem Film. Und der Film ist absolut sehenswert. Das ist überhaupt nichts Besonderes. aber die Geschichte ist halt auf jeden Fall so erzählenswert, dass man nicht viel falsch machen kann. Und auch wird der Film ist lange nicht perfekt. Aber ja, wen einen die Geschichte interessiert, der kann den absolut anschauen.
Ich sehe gerade, das ist interessant. Weißt du, wer der Regie geführt hat? Das finde ich nämlich interessant.
Ja, aber ich kannte die nicht. Jimmy Chin?
Ja, Jimmy Chin und die andere. Der ist nämlich dieser Jimmy Chin ist auch Extremsportler. Und zwar Kletterer und aber auch Dokumentarfilm. Und der hat nämlich Free Solo gemacht, die beiden. Ich glaube, die haben vor allem Dokumentation gemacht. Das finde ich nur interessant. Und
The Rescue, haben wir den zusammen gesehen?
The Rescue, ah ja, genau, stimmt. Ja, ne?
Über die Kinder in der Taiwan.
Ja, genau. Ja, genau.
Richtig guter Doku. Ja. Zwei richtig gute Doku-Filme.
Ja. Voll, deswegen spannend. Das ist, glaube ich, dann deren erster Spielfilm. Ja,
also Niert kann ich empfehlen, gibt's auf Netflix. Soll ich mal gleich weitermachen?
Ja,
mach ich habe hier nämlich einen Film. Ich war auf der Apple TV Plus Seite mal einfach unterwegs und dann ist mir dieser Film so dahergelaufen. Fingernails heißt er. Und ich habe direkt drei krasse Schauspieler gesehen, die da mitspielen. Eigentlich sogar vier. Und da dachte ich mir, den schaue ich mal an, ohne dass ich überhaupt irgendwas wusste. Und zwar spielt mit Jesse Buckley. Mhm. Die kennt man aus I'm Thinking of Ending Things zum Beispiel. Dann Riz Ahmed, der Film aus Sound of Silence. Und Jeremy Allen White, der jetzt durch The Bear richtig bekannt geworden ist. Und Luke Wilson spielt auch noch eine Nebenrolle.
Mhm.
Also richtig starbesetzter Film. Aber der ist leider echt scheiße.
Oh nein.
Also es geht, ich erzähle schon die Prämisse, die ist auch schon mal einfach dämlich irgendwie. Es spielt auch so in der Zukunft. Es beginnt so ein bisschen wie so eine Black Mirror-Folge. Es ist alles ein bisschen düster und ein bisschen melancholisch erzählt. Und in dieser Zukunft gibt es eine Firma, die eine Maschine hat. Wenn man da zwei Fingernägel reinlegt, von zwei Personen, dann sagt die einem, ob die zwei Personen zu 100% ein Love-Match sind oder zu 50%, also nur einer von beiden liebt den anderen, oder eben 0%. Die drei Aussagen kann er machen.
Das ist ja wirklich viel Black Mirror.
Und es geht eben um die Frau, die dann dort einen Job bekommt in dieser Firma und dann Tests machen muss mit eben diesen Pärchen, die wissen wollen, ob sie eben jetzt ein Love-Match sind. Also das ist jetzt so ein richtiges gesellschaftliches Ding geworden, dass das so ein bisschen komisch ist, wenn man das nicht machen will. Oder gibt so wie so ein bisschen so Corona-Leugner-mäßig wird das dargestellt. Ja, glaubst du an den Test? Nee, ich glaube an sowas nicht und so. Also es ist anscheinend richtig krass. Jeder will wissen, ob sie zusammen ein Love-Match sind. Und wenn nicht, dann wird die Beziehung natürlich den Bach runtergehen. Also es ist von Anfang an eigentlich auch klar, was für Vor- und Nachteile so ein Test hat. Und ja, erstmal ist es eigentlich eine Liebesgeschichte, die erzählt wird. Eben die Frau von Jesse Buckley gespielt, verliebt sich dann in einen anderen, obwohl sie ihren eigentlichen Mann schon hat und auch dort ein 100% Testergebnis hat. Also sie lieben sich. Und dann ist es eigentlich eine Liebesgeschichte, ein Liebesdrama in diesem Setting. Also genau, es geht eigentlich kaum in die Tiefe, was das bedeutet für alle, sondern eigentlich bleibt es ein Drama. Und nur am Ende ist die Message, die man sich von Anfang an irgendwie schon gedacht hat, Liebe ist halt mehr als das, was man testen kann. So, oh je. Es wird nicht so offensichtlich gesagt, aber letztendlich, sie entscheidet sich dann halt für die Person, die sie wirklich liebt und nicht für das, was der Test sagt. Oder, also es ist wirklich so unnötig. Oh je. Und auch die Story, um diese Tests zu machen, muss man sich den ganzen Fingernagel rausreißen lassen.
Es klingt auch wie so brutal. Ja, das klingt wie so Yorgos Lanthimos auf Wish bestellt. Bisschen. Also dieser Killing of a Sacred Deer, aber halt so in so ein bisschen Pseudo.
Ja. Es hat versucht, die Atmosphäre aufzubauen, hat es am Anfang auch geschafft, aber sobald so die Prämisse, die Story klar war, hat sich das einfach so unrealistisch angefühlt, dass das dann, einfach irgendwie Schwachsinn. Also für mich ist der Film Schwachsinn, inhaltlicher Schwachsinn.
Jetzt überlege ich gerade, wie viele Filme hast du denn noch so? Ich habe eigentlich nämlich nur noch zwei.
Ich habe noch zwei, drei Serien, wo ich kurz was drüber sagen könnte. Ich habe noch meine Hausaufgabe natürlich.
Ich nicht mehr weiß, was ich dir aufgegeben habe.
Das wird dir gleich wie Schuppen von den Augen fallen. Wenn ich
dir die Schuppen aus den Haaren wird mir das fallen. Ja, dann frühstücke ich ganz kurz noch den zweiten Pixar-Film weg, weil der andere ist ein bisschen interessanter noch. Aber ziemlich neu, der kam erst im Sommer in die Kinos. Es geht um Elemental. Hast du ihn gesehen?
Nee.
Also was mich, vielleicht nur so ein, zwei Sätze dazu. Ich fand das so krass, die ersten 5 Minuten des Films, da ist so viel passiert. Die haben schon so eine ganze Lebensgeschichte erzählt und das fand ich krass, weil ich glaube, es ist wirklich so, dass mittlerweile so die neuen Animations- und Kinderfilme, die sind uns zu schnell erzählt. Das ist so, ich war das Tempo nicht gewöhnt und ich wusste, okay, es ist ein Pixar-Film, das wird so zack, zack, zack. Aber es war so, ich bin nicht mitgekommen. Einfach, es war so, was ist passiert? Die haben so schnell zusammengeschnitten, was passiert ist. Und ich glaube, dass das die Kinder von heute aber wahrscheinlich brauchen, weil sonst finden die es langweilig. Und so ein bisschen Pixar-typisch geht es einfach. Es hat einen auch ein bisschen an Alles steht Kopf erinnert. Selbst wenn ich Alles steht Kopf nicht mal gesehen habe, hat es mich daran erinnert. Also Elemente sind halt so Figuren. Auf der Welt lebt halt irgendwie Feuer, Wasser, Erde und Luft. Und es war ein bisschen komplexer, als es hätte sein können. Das war ganz gut. Also es war jetzt nicht so voll die platte Message oder so. Es hat wahrscheinlich so eine komplexere Message gehabt als Fingernails, weil so ein bisschen mehr ist als nur, hey, folge deinem Traum. Also es war ein bisschen charmant. Ich fand aber das irgendwie alles so albern mit diesen Elementen, dass die eine eigene Welt sind, dass ich das, ich fand das hat nicht so ganz funktioniert. Es gab immer wieder so ein paar Gags, die ganz lustig waren. Ja. Zum Beispiel, wenn irgendwie Wasser dann weint, dann kommt da überall Wasser raus. Und vor allem waren die Charaktereigenschaften auch passend zu den Elementen. Also überhaupt, die Wasserfiguren haben halt super schnell immer geweint und so. Das war so richtig. Also das sagen die bei Gemischtes Hack ja auch manchmal, dass man so richtig oft so Analogien finden könnte und zum Beispiel mal so die Küchengeräte könnten so ein Pixar-Film sein, weißt du, so ein bisschen random und dann der eine Topf ist immer traurig, weil er nie benutzt wird zum Kochen und so. Ja. Und das dachte ich mir da, es wäre akkurat. Ja. Also für alle Leute, die Pixar mögen, ganz nett. Ich fand es aber einen der schwächeren, also so Elemente.
Ich habe gehört, dass es letztendlich einfach auch so Drehbuch nach Schema F.
Ja, das schon auch so ein bisschen. Das habe ich ja so ein bisschen erwartet. Aber ich glaube, am meisten mache ich das immer, wenn das so eine Idee ist, die so ein bisschen seltsam ist, aber die so funktioniert. Und da dachte ich mir so, da wollten die jetzt auf Krampf irgend so eine Analogie finden zu irgendwas. Ja, okay, nehmen wir einfach Elemente, auch wenn es halt schon ein bisschen weird ist, so Luft als Figur darzustellen und auch Feuer und so, das hat auch, und natürlich, natürlich verliebt sich die Hauptfigur, die Feuer ist, ja, in Wasser.
Ja. Ja,
und
genau.
Aber die dürfen sich nicht berühren,
ja,
weil, ne, und das ist natürlich, kann man jemanden lieben, wenn man
Romeo
ihn nicht berühren
und
darf.
Romeo und
Julia
Geschichte
so.
Schon.
Ja, es ist so ein bisschen, es war so ein bisschen weit hergeholt, aber dann doch, also ich würde 6 von 10 habe ich ihm gegeben. Also so ganz, ganz nettes.
Alles klar. Ja, ich würde mal ganz kurz meine Serien durcharbeiten.
Ja.
Ich habe die erste Staffel Generation Wii angeschaut. Das ist
Wii wie in Ja oder Wii wie in Nintendo?
Wii wie in V.
Achso.
Achso. Ich glaube, das habe ich dir sogar kurz erzählt und hast du mir gesagt, wie man das Wii ausspricht.
Du musst deine Schneidezähne, die müssen die untere Lippe berühren.
Genau.
Wii.
Wii.
Ja.
Generation Wii.
Also wir kommen zu Linguistik für Fortgeschrittene.
Mhm.
Ja.
Genau, das ist eine Spin-off-Serie zu The Boys.
Ah, ja.
Die Superhelden-Satire-Serie. Absolute Empfehlung an der Stelle auf Amazon, kann man sich anschauen. Sehr witzig, sehr zeitgemäß, sehr satirisch und einer der besten Bösewichte, die ich seit langem gesehen habe. Und Generation V ist jetzt die Spin-off-Serie, die also vom Ton her eigentlich genau das trifft, was auch The Boys ist. Bisschen satirisch, bisschen übertrieben, saubrutal, teilweise auch sehr sexuell. Man sieht Penisse,
wirklich?
Und Eier und Brüste und alles.
Penisse und Eier und Brüste.
Genau.
Das ist gut.
Sackhaare.
Vielleicht ein guter Folgentitel, aber es wird wahrscheinlich gecancelt dann. Also, beziehungsweise nicht.
Ja.
Penisse und Eier und Brust. Ich fand das irgendwie gerade.
Ja, das war eigentlich.
Ja. Hä, aber ist das, wo kann man das gucken?
Auf Amazon.
Okay.
Prime.
Hä, aber das, ich dachte nicht, dass das in Unterhaltungsfilmen. Ich dachte nicht, dass die da Genitalien zeigen dürfen, außer Brüste. So, Brüste dachte ich immer, das ist das Maximum.
Ja,
und dann ist
nee.
Es ja schon so ab 16 oder 18, aber ich dachte nicht, dass man Penisse.
Doch.
Okay.
Sieht man. Man sieht sogar wie, also eine, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber eine Superkraft. Also es geht dann um Jugendliche, die an einer Schule sind, in der eben, also alles super, mit Superkräften versehen. Jeder hat seine eigene Superpower. Und die werden dort ausgebildet und ja. Für die meisten ist das Ziel eigentlich, in diese 7 zu kommen, also in die 7, also zu den 7 größten Superhelden, die dann auch immer die Welt und so retten müssen.
Mhm.
Ja, also die ganze Welt ist relativ komplex und die Serie ist auch absolut eine Empfehlung wert, sehenswert. Und ja, wollte ich, genau, man sieht in einer Szene eben eine Frau, die sich klein machen kann.
Hm. Ant-Man,
also
Ant-Woman.
So Ant-Man-mäßig, aber es funktioniert ein bisschen anders, ich will nicht zu viel sagen. Und die ja, ist dann so klein, dass sie sich an dem Penis dranhängt.
Ah.
Und das sieht man ganz eindeutig.
Aber ist so, sieht
also
man, ist der Penis dann gigantisch quasi?
Ja,
ist das ihre
genau.
Sicht? Ah. Ist ein bisschen wie so ein Film mit Jack Black oder so.
Ja, ja, so ein bisschen.
Ja. Muss man
aber
The Boys gesehen haben, um den zu checken?
Muss man nicht, aber es macht Sinn, weil
okay.
Es kommen natürlich viele Parallelen, es spielt in der gleichen Welt, ein paar Figuren kommen auch vor, wie aus The Boys. Es überlappt sich an vielen Stellen so ein bisschen, aber theoretisch für die Geschichte und für die Charaktere muss man es nicht sehen, das ist die Hauptcharaktere sind alle neu. Machen alle eine eigene Wandlung durch, also ist wieder echt großartig geschrieben. Es hat mir nicht alles ganz so gut gefallen wie jetzt bei The Boys. Es gab jetzt zum Beispiel nicht so einen coolen, krassen Bösewicht, aber trotzdem sehr interessante Konflikte und ja, eigentlich einfach sehr unterhaltsame Serie.
Mhm. Okay, aber The Boys würdest du eher noch empfehlen?
Würde ich empfehlen. Ich würde wirklich, also wenn man The Boys gesehen hat, dann kann man sich das auch geben.
Okay.
Dann nächste Serie. Ich habe jetzt die 4. und 5. Staffel The Handmaid's Tale angeschaut. Die 6. kommt irgendwann im nächsten Jahr raus. Das ist dann, glaube ich, die letzte Staffel. Aber ja, ich habe jetzt die ersten 5 Staffeln gesehen. Da geht es ja um eine Dystopie, in der Frauen kaum noch Kinder bekommen können. Also die Geburtenrate sinkt drastisch ab und dann gibt es einen Bürgerkrieg in Amerika und es bildet sich so ein neuer, extrem fanatischer Religionsstaat, in den Frauen kaum Rechte haben und Männer dominieren. Also es gibt natürlich da auch schon Parallelen zu unserer Welt, aber es ist dort natürlich extrem. Also Frauen werden eigentlich versklavt. Die, die noch Kinder bekommen können, werden zu Handmägden ausgebildet, die dann jeweils zu einem Haushalt beordert werden. Und dieser Haushalt besteht meistens aus einem Commander und seiner Frau. Mhm. Und die Frau kann dann eben meistens keine Kinder bekommen. Und deswegen gibt es monatlich so ein Ritual, wo der Mann eben die Handmaid vergewaltigt, damit die für ihn, für seine Frau ein Kind gebärt. Also es ist absolut heftig und es ist auch super depressiv. Vor allem die ersten Staffeln sind, die machen keinen Spaß anzuschauen, mhm. weil die einfach so traurig sind und man hat einfach die Hoffnung nicht mehr wirklich da. Es passieren immer nur schlechte Sachen, aber irgendwann dreht sich so ein bisschen und jetzt würde ich sagen, vierte, fünfte Staffel kann man kaum noch vergleichen wie mit den ersten beiden. Die sind immer noch sehr gut, aber ja, es geht halt jetzt darum, es geht jetzt ein bisschen um, ich will nicht zu viel spoilern, aber ja. Absolut sehenswert, hat schwächere, hat stärkere Folgen. Am Anfang war es auf jeden Fall schon noch eine bessere Serie, aber ich bin gespannt, wie es zu Ende geht.
Ja, gibt es, glaube ich, als Buch, oder kam es auch zuerst?
Genau, es gab auch schon einen Film, glaube ich, in den 90ern oder so, der aber nicht so gut sein soll, weiß ich nicht, der zumindest etwas zäh sein soll. Genau, und dann habe ich noch eine Serie gesehen, auf Netflix, frisch rausgekommen. Alles Licht, das wir nicht sehen, beziehungsweise All the Light We Cannot See.
Naja, das habe ich auch schon mal gehört.
Da spielt zum Beispiel auch Lars Eidinger mit. Denn es geht um, es spielt im Zweiten Weltkrieg.
Ja.
In Frankreich. Und es geht um ein junges Mädchen, das blind ist. Und eben in diesem kleinen französischen Örtchen, so alleine zurückgelassen wird und darauf wartet, dass ihr Vater irgendwie wieder zurückkommt. Der ist nämlich, verschwinden. Und
Ist eine Miniserie, ne? Es hat nur vier Folgen, oder?
Es hat nur vier Folgen. So, ich glaube, insgesamt 3,5 Stunden geht es vielleicht insgesamt.
Mhm.
Nicht mal. Ja, ich fand die Serie jetzt nicht so gut.
Ja, der Trailer, der war mir auch ein bisschen drüber. Das war mir...
Ja,
ich hab den Trailer
ist
gesehen.
Nämlich so, also erstens sprechen die alle Englisch. Die Deutschen sprechen Englisch, das spielt in Frankreich, die sprechen alle Englisch.
Aber muss man vielleicht auf Synchro dann angucken, oder?
Ja, aber selbst im Original sprechen die Englisch. Und dann war mir aber auch schon klar, es will jetzt keine authentische Zweite Weltkriegsdrama sein. Weil es gibt auch noch so ein Fantasy-Element.
Und zwar so ein
Diamant, der richtig wertvoll sein soll und auch irgendwie Kräfte haben soll. Und genau, und dann ist das alles so, ja, fast schon ein bisschen märchenhaft. Aber ja, die Charaktere sind so übertrieben, aber ich konnte auch überhaupt nichts irgendwie so richtig damit anfangen. Es hat für mich einfach nicht wirklich Sinn gemacht. Also ich wusste nicht, was der Film jetzt erzählen will, oder die Serie. Lars Eidinger spielt einen bösen Nazi-Kommandanten, der dann halt nicht wirklich ein Nazi ist, sondern natürlich auch auf sich selbst fokussiert ist. Und das Mädchen ist blind. Das hat mich auch schon komisch irgendwie gestört, dass es gibt so Rückblenden als kleines Kind. Da haben die wirklich ein blindes Mädchen genommen, das sieht man. Da sind die Augen halt auch so silbrig und so. Und jetzt die aktuelle Mädchen, die Schauspielerin, die ist halt nicht blind. Das sieht man auch komplett. Die hat ganz normale Augen. Die schaut auch manchmal die Leute einfach ins Gesicht. Ich weiß ja nicht, ich kenne jetzt persönlich keine blinde Person, aber es wirkt einfach nicht, als wäre sie blind teilweise, so wie sie sich umschaut. ja, lauter so Kleinigkeiten, die einfach keinen Sinn gemacht haben.
Ich finde es auch immer schwierig, wenn so Nazi-Filme zu filmisch ausschauen.
Ja, ja.
Und das fand ich im Trailer schon komisch. Ja.
Super künstlich alles, ganze Setting, die ganzen das ganze Szenenbild und das CGI sah nicht gut aus. Ja. Also ich war mir eigentlich auch nach der ersten, zweiten Folge so, wollte ich eigentlich gar nicht weiterschauen und dann dachte mir, ja, schaue ich noch zu Ende. Aber ist jetzt nichts Spannenderes mehr passiert. Aber ich glaube, die kam gar nicht so schlecht an.
Ja, also ich habe gesehen, auf Rotten Tomatoes und so hat die ziemlich durchgefallen.
Echt? Okay.
Ja, ja, also die hat nicht so gute Kritiken bekommen. Ja, auf schade.
IMDb 7,6 von 10.
Echt? Was? Krass. Ja. Okay. Gut, ich habe einen Film noch. Wie viel hast du?
Ich habe noch eine Serie. Okay. Ich habe aber, ja, American Vandal.
Da gibt es eine dritte Staffel?
Nee. Nein, habe ich die erste Staffel nochmal angeschaut. Habe ich die erste Staffel noch angeschaut mit der Aitana. Ja, ja, ist immer noch echt witzig. Also ich fand es sogar besser, als ich es in Erinnerung hatte, die erste Staffel, weil ich dachte, es wäre mehr so ironisch, aber es hat ja dann doch eine gewisse Ernsthaftigkeit und auch wirklich eine Authentizität. Dieser, den fanden wir damals schon so richtig cool, diesen Typen,
der dachte beschuldigt wird. Ich dachte wirklich teilweise, es ist Doku. Also ich war wirklich nicht ganz sicher. Aber ich habe mich gefragt, ob man diese True-Crime-Sachen kennen muss, weil dann ist es noch lustiger, wenn man das wirklich True-Crime-Serien kennt und wie die gemacht sind und so. Das ist fucking hilarious da teilweise,
Das ist wirklich witzig. Ich würde so sagen, so 2-3 Folgen in der Mitte hätte man vielleicht zusammenraffen können.
Stimmt, es wiederholt sich ziemlich auch viel, ne?
Genau. Aber alles in allem ist wirklich witzig und dieser Schauspieler ist auch echt gut, also die sind echt gut.
Ja.
Die treffen es einfach on point.
Ja.
Und die zweite Staffel habe ich auch überlegt anzuschauen, die fanden wir nicht so gut, aber die kam auch genauso gut an wie die erste Staffel, deswegen habe ich mir überlegt, vielleicht soll ich es mir nochmal anschauen, vielleicht.
Ich würde sie vielleicht auch nochmal gucken, ja.
Ich
habe die erste Folge der ersten Staffel mit meiner Freundin angeguckt und die hat es, glaube ich, nicht so. Aber vielleicht, wir haben auch nicht weitergeguckt dann. Ich glaube, weil sie aber diese True-Crime-Sachen nicht kennt.
Kann gut sein.
Und ich glaube, das macht schon sehr viel des Humors aus. Nun denn.
Genau. Du kannst deinen Film sagen, dann komme ich zu meiner Hausaufgabe.
Ja, mein Film ist ein Film, der bei den Filmfestspielen in Cannes die Goldene Palme gewonnen hat. Weißt du, wer welcher Film das war?
War das Poor Things? Nee, der kommt ja erst noch.
Läuft gerade im Kino und ich kann ihn nur wärmstens empfehlen. Es geht um Anatomie eines Falls.
Ja.
Hast du gesehen? Nee. Achso.
Nee, nicht gesehen, aber war ich auch kurz davor, den mir anzuschauen. Ja.
Und der Titel ist bewusst doppeldeutig, weil es geht um einen Kriminalfall, aber es geht auch um einen klassischen Fall, um einen Mord, der eben, beziehungsweise um einen Todesfall, der passiert ist, weil jemand runtergefallen ist vom Dachgeschoss.
Ja.
Das einfach auf richtig vielen Ebenen ein guter Film, weil es ist zum einen vom Genre her unterschiedlich, es ist so ein bisschen Krimi, aber es ist gar nicht so sehr Zentrum, was passiert ist und so weiter. Es wäre schon allein ein guter Film gewesen, wenn es nur um die Frage ging, okay, who did it so. Und das ist aber nur so ein Nebenaspekt. Es ist ganz viel einfach Drama und Charakterstudie und es ist auch philosophisch super interessant, weil ich glaube eigentlich, worum es in dem Film geht, ist die Frage, ob es sowas wie objektive Wahrheit gibt. Und was passt da besser, um das zu behandeln, als eben ein Kriminalfall? Jemand stirbt, ein Mann fällt quasi Dachgeschoss runter und was ist ein Gerichtsprozess? Ein Gerichtsprozess ist eigentlich der Versuch, die objektive Wahrheit darüber rauszufinden, so, was ist da passiert. Und und dass es teilweise eben nicht möglich ist, weil es es vielleicht ja gar nicht gibt, das wird richtig gut deutlich in dem Film und auch über die Inszenierung von dem Film, weil teilweise quasi die subjektiven Realitäten gezeigt werden, dass sich das teilweise auch ändert, weil sich Erinnerungen auch ändern. Also irgendwie sagt dann der stirbt, war quasi in dem Haus mit seiner Frau und seinem Sohn, der übrigens auch blind ist. Und deswegen wäre natürlich, wird der Sohn befragt und die Frau wird befragt. Und das ist so geschickt gemacht, wie sich das irgendwie teilweise ändert, wie teilweise Sachen verzerrt sind und wie teilweise aber auch wir als Publikum so ein bisschen verarscht werden, weil es gibt dann so ein Beweisstück, nämlich eine Audioaufnahme, wo die sich streiten, der Mann und die Frau. Und die Staatsanwaltschaft will das als Beweis sehen, dass die Frau den Mann umgebracht hat, weil sie sich am Tag davor gestritten haben. Und man sieht dann diesen Streit in der Rückblende als Szene. Im Gerichtssaal hören die aber nur die Audiodatei. Und das ist ist eigentlich die beste Szene des Films und vielleicht auch eine der besten Szenen aller Zeiten, weil dieser Streit richtig intensiv inszeniert ist und gut gespielt. Und jedenfalls dann wird es irgendwann handgreiflich. Und aber in dem Moment wechselt quasi der Film wieder zum Gerichtssaal. Das heißt, da hören wir als Publikum auch nur Audio, wo wir davor haben wir die Szene gesehen. Und deswegen wissen wir auch nicht, was diese Geräusche genau bedeuten. Also wer hat da wen geschlagen oder wer wurde da wie handgreiflich? Diese Beziehung zwischen Mutter und Sohn ist total interessant, weil der Sohn natürlich, also einfach seine Mutter könnte sein, dass seine Mutter seinen Vater umgebracht hat. Mhm. Und nee, ich würde den, glaube ich, echt gerne noch mal angucken. Je mehr ich drüber nachdenke, desto besser finde ich ihn eigentlich.
Unbedingt.
Ich mochte den Soundtrack tatsächlich voll, aber insbesondere einfach wirklich die Komplexität und ich glaube, dass man auch den wirklich mehrmals angucken kann, weil es eben um Wahrheit geht und dann vielleicht man nochmal mehr Sachen einem auffallen, mehr Details, wie sich Leute vielleicht verhalten, die Motive. Ich war auch echt immer hin und her gerissen. Ich war so teilweise dachte ich, okay, die Mutter war es. Dann irgendwann so, nee, warte, ich weiß es nicht. also wirklich eine große Empfehlung. Sandra Hüller, die kennt man vielleicht, die deutsche Schauspielerin, die spielt auch wirklich super. Und sonst nur französische Schauspieler, die ich alle nicht kannte. Also ich glaube, es war ein deutsch-französischer, tatsächlich rein französischer Film.
Ja, den wollte ich echt auch mal anschauen.
Ja.
Genau. Aber ja, jetzt noch mehr, nachdem du da so schwärmst.
Ich würde ihn mir, glaube ich, sogar noch mal angucken. Also vielleicht schaffen wir das zusammen.
Ja.
Mal gucken, wenn ich in bin. Oder du kannst auch mal wieder nach Würzburg kommen. Jetzt will ich mir also private Sachen klären. Besuchen wir mal wieder. Kannst du morgen nächste Woche?
Nee, da habe ich noch die Vorlesung Musikgeschichte.
alle schalten ab.
Ja, ich ganz kurz, ich weiß nicht, ob es dich interessiert, ich habe Interview mit einem Vampir nochmal angeschaut.
Ah, wow, warum?
Den haben wir mal angeschaut, als wir, glaube ich, echt eigentlich zu klein sogar waren wahrscheinlich für den Film, weil der doch relativ brutal ist auch, rückblickend. Und auch man sieht auch einfach eine nackte Person, die da
sieht man Eier?
So kultmäßig, man sieht Eier, ey.
Sieht man Eier und Brüste und Penisse?
Nee, tatsächlich nur Brüste.
Naja.
Aber
das Das klang so enttäuscht. Nee, tatsächlich nur Brüste.
Habe ich mehr erwartet. Ja, Interview mit einem Vampir. Ich fand den jetzt nur mittelmäßig.
Ist ein bisschen cringe, oder?
Ja, ich weiß, ich habe mir gar nicht aufgeschrieben, warum, aber wenn ich jetzt so zurückdenke, ja, nochmal brauche ich den auch nicht schauen. Zieht sich ein bisschen. Ist immer sehr dunkel und einfach nicht so spannend. Keine Ahnung. Konnte jetzt einfach nicht viel damit anfangen, glaube ich. Mit der Vampirgeschichte. Hat mir nichts gegeben einfach. Hat mich halt kalt gelassen. Das ist der Grund. Dann zu meiner Hausaufgabe. Du hast deine ja vergessen. Der Hund gefressen. Ja. Der Rausch.
Ah, oh ja, stimmt.
Musste ich ja anschauen. Drunk.
Yeah. What a night, what a beautiful. Du wusstest, dass das aus dem Film ist, oder?
Ja. Den Film wollte ich ja schon lange sowieso mal anschauen, hab's aber nie gemacht, aber jetzt habe ich ihn mir ausgeliehen. Den gibt's ja auf Deutsch synchronisiert auf Amazon, aber ich hab den mir im Original natürlich gegönnt. Und ja, was kann ich sagen? Ich kann auch sagen, was ich erwartet habe. Ich dachte tatsächlich, es wird ein bisschen abgefahrener, ein bisschen ein wilder Ritt. So, ich hätte ich länger drüber nachgedacht, wäre mir klar, es geht jetzt nicht darum, dass die ganze Zeit betrunken durch die Stadt rennen und alles zerstören oder so. Aber ja, so in die Richtung hätte ich es irgendwie mir vorgestellt.
Auch, ja. Ich fand ihn auch, als ich dann gesehen habe, realitätsnäher.
Genau. Ne? Ich dachte auch, er wäre witziger, mehr Komödie noch. War er dann nicht. Es war halt wirklich eigentlich ein Drama. Mhm. Ein ernstes Drama. Es geht um wirklich tiefe Probleme, gerade auch des Protagonisten und natürlich die Beziehung zu seiner Frau und seinem Kind. Und ja, natürlich spielt auch Alkohol eine Rolle und die Problematik von Alkohol, aber es ist eigentlich ein wirklich ergreifendes Drama, was teilweise auch echt witzige Szenen hat. Und ich fand es für mich auch ganz witzig als werdender Lehrer. Es geht ja um 4 Lehrer, die eben beschließen, einen Promillewert von 0,5 den ganzen Tag zu halten, weil sie der Meinung sind oder weil sie gehört haben, dass das die Lebensqualität letztendlich verbessert, weil man dann immer viel lockerer ist. Also ich fand ihn sehr gut. Ich fand ihn nicht überwältigend, glaube ich.
Nee, ich fand, er wurde ein bisschen zu hoch gehypt, weil ich glaube, er will auch gar nicht so viel sein.
Nee.
Außer so ein bisschen so eine Hymne an das Leben.
Ja.
Und aber so auf jetzt nicht so komplett hochgejazzt. Und dann, glaube ich, wurde er so komplett in den Himmel gelobt. Es ist kein Meisterwerk so, aber es ist ein richtig guter Film einfach. Ja,
ja, ja. Also viel mehr kann ich auch nicht dazu sagen. Den kann man sich auf jeden Fall mal anschauen.
Mads Mikkelsen einfach.
Ja,
dieser Mads Schauspieler
Mikkelsen ist wirklich
kann alles
großartig
spielen. Ja.
Hast du Dänische Delikatessen mal gesehen?
Nee, ich glaube nicht.
Den fand ich,
also ich war mal
richtig witzig.
Ich war mal ich wollte gerade sowas sagen, wie ich war mal bei Ikea und habe einen Hotdog oder so, aber das ist ja schwedisch, obwohl es Hotdogs gibt es auch in Dänemark, aber das war alles zu verkopft. Ja. Ey, weil was gibt's denn? Was ist man denn in Dänemark?
Ich habe keine Ahnung. Gibt's Dänemark überhaupt?
Gibt's da überhaupt Essen? Gibt's da so einen Nachtisch, was so. Die haben wahrscheinlich nur Twix und Snickers, was es hier auch gibt. Ich glaube, die haben keinen eigenen Nachtisch, sag ich jetzt.
Ja, nee, aber also dänische Delikatessen, ja eben auch ein dänischer Film. Ich glaube auch von Winterberg. Aber ja, den fand ich nochmal witziger einfach, zum Beispiel. Genau.
Ja. Jetzt
Gandhi
ist es,
schaust du.
Ja, ich schaue mir jetzt Gandhi an. Wenn du mir immer so Epen gibst, so ewig lange,
immer.
Dann kann es immer.
Immer.
Schaue ich mir an. Jetzt sind wir schon bei einer Stunde. Die Frage ist, wollen wir es abwrappen oder wollen wir vielleicht nur kurz Untertitel, aber ich glaube Chatsbattle, oder? Ist es jetzt, wollen wir noch ein Chatsbattle machen? Schreibt's mal in die Kommentare.
Schreibt's.
Vielleicht ein schnelles Chats-Battle. Doch, das dauert ja auch nicht so lang.
Ja.
Machen wir ein schnelles Chats-Battle und zwar haben wir ein bisschen die Regeln aufgeweicht, weil eigentlich musste der Verlierer einen Uwe-Boll-Film angucken, aber wir wollen ja auch jetzt nicht zu gemein zueinander sein. Es war schon immer hart. Deswegen führen wir jetzt als Bestrafung eine neue Rubrik ein, die heißt Shitflix, habe ich jetzt einfach mal so entschieden. Und da müssen wir einfach dem Verlierer eine Sache auf Netflix geben, die er angucken muss. Und also ich würde sagen, wir dürfen uns alles geben. Also es darf auch sowas sein wie alles Licht, das wir nicht sehen. Aber ich glaube, es ist lustiger, wenn das irgendwie eher was Schlechtes ist oder was Skurriles. Das dürfen wir, finde ich, dann entscheiden.
Ja.
Genau.
Genau. Da brauchen wir jetzt einen Film.
Naja, nee, ich glaube, das darf dann der Gewinner.
Wegen Schätzbattle.
Ja.
Zum Schätzen.
Ja.
Und wir müssen überlegen, was wir alles schätzen. Also.
Naja, also ich finde, Budget ja immer ganz. Was hatten wir? Wir hatten also Budget.
Genau, IMDb, weil ich habe es ja in den Notizen. IMDb-Wertung, Budget, Länge des Films. Beispiel.
Länge des Films finde ich ein bisschen langweilig. Hatte IMDb-Wertung.
Release-Datum.
Einspielergebnis.
Ja. Einspielergebnis.
Release-Datum des Jahr oder?
Ja, wer halt näher dran ist.
Ja, aber das Jahr oder
ja,
quasi?
Ja, ja, ja. Das ja.
Ja, also 5 Kategorien, würde ich sagen. Wir sind super vorbereitet hier, das sieht man gerade. Also, wir haben das Erscheinungsjahr, wir haben das Budget, wir haben das Einspielergebnis, wir haben die IMDb-Wertung und letzter Punkt, vielleicht...
Ich schaue schon nach einem Film. Ich suche hier zufällig Filme, aber hier kommen ja wirklich nur Scheißfilme.
Ne, doch, Länge, da machen wir doch Länge. Ich finde es eigentlich doch ganz lustig.
Ja, Länge des Films. In Minuten.
In Minuten.
Okay, ich hätte hier zum Beispiel Iron Man.
Ja.
Das wird der erste Film, der hier,
vielleicht irgendwas von,
ich kannte.
Vielleicht irgendwas von Scorsese, weil dann, vielleicht Shutter Island, weil dann wird der Kreis wieder geschlossen.
Okay, einfach Shutter Island.
Wobei, da kennst du natürlich besser. Gibt es einen Film von...
Bullet Train, hast du den eigentlich gesehen?
Nee,
Bullet
Train. Nee, okay. Schade. Gibt es einen Film von Scorsese, den wir beide so gleich gut kennen? Vielleicht... Wolf of Wall Street?
Ja.
Wolf of Wall Street?
Ja, well, okay, machen wir Wolf of Wall Street.
Den will ich nämlich auch mal wieder angucken. Da gibt es also auch Eier und Brüste und Penisse.
Budget. Dann Einspielergebnis. Gott, das ist schwer.
Es ist auch ungerade, ne? Das heißt, es gewinnt auf jeden Fall niemand, ne? Wenn wir 5 Kategorien haben.
Ja, genau. IMDb-Wertung würde ich sagen.
Okay.
Länge des Films.
Ihr könnt natürlich mitmachen und eure Antworten zuschicken.
Ja, mit genau.
Und wenn ihr alles richtig habt, dann habt ihr gewonnen.
Aber ihr dürft natürlich nicht nachschauen.
Ja. Budget in Euro oder Dollar?
Dollar.
Okay. Naja.
Länge des Films. Ging, glaube ich, schon länger als so 90 Minuten. ohne dir einen Tipp zu geben.
Einspielergebnis auch in Dollar.
Ja. Und was? Release-Datum hatten wir auch noch, ne?
Ja, das Jahr, wobei ich glaube, das wissen wir beide, oder?
Nee, das weiß ich gerade nicht mehr.
Oh, ich glaube, ich weiß es. Aber warte, deutscher Kinostart oder amerikanischer deutscher, oder?
Ja, deutscher Kinostart. Ja, wird spannend. Ich hab's aufgeschrieben, ich ändere nichts mehr.
Okay, warte kurz. Ich muss noch kurz die Länge in Minuten umrechnen. Okay.
Das ist eine große Herausforderung.
Ja, klar, das ist schon... Okay. Warte, eine Sache habe ich vergessen. Budget, Einspielergebnis, Release, ja, Länge und...
IMDb.
IMDb, oh, okay. Okay, ja, ich hab's. Okay.
Okay.
Okay. Dann fangen wir doch an mit dem Release-Jahr.
Ja. Ich habe 2015.
Ich habe 2016.
Okay, hast du die Lesung? Ich wusste es nicht. 2013.
Was? Oh mein Gott, ich war gerade so richtig arrogant. Also, ja, das wussten wir ja beide. Was? 2013 schon so alt?
Da habe ich wohl einen Punkt. Nee. Ich hätte jetzt auch eher 2016 wahrscheinlich.
Krass. Wo suchst du gerade eigentlich? Bei IMDb, oder?
Ja, IMDb schon wieder. Okay.
Ah, spannend.
Dann
2013, ey, wie sind
IMDb-Wertung habe ich jetzt auch schon gesehen. Okay. Was hast du da?
Da habe ich, ich will deine Reaktion sehen, warte. 7,6.
Oh je. Yeah. Ich habe 8,1. Und die IMDb-Wertung ist 8,2.
Ah, scheiße. IMDb ist immer das schlechte, also die richtig, richtig viele Meisterwerke haben irgendwelche 7-Komma-Bewertungen.
Ja,
oder? Also,
wenn es ein gutes Meisterwerk ist, dann haben sie eine höhere.
Naja, aber schlecht. Das ist ja eben, aber nee. Wolf of Wall Street ist ja so ein bisschen kontrovers, ne? Deswegen.
Ja, aber es kam schon sehr gut an.
Hey, jetzt mal, aber jetzt mal, schon mal der Pate zum Beispiel. also wo sich alle drauf einigen können, okay,
der
das
hat
ist
auch
ein Meisterwerk. Ja, der hat so
5.
Oh nee, der hat 9,2.
9,2, okay, ja, ja.
Okay,
ja,
krass. Ja, ja, irgendwie habe ich mir das so eingebildet, dass so Meisterwerke ganz oft nur so 7er Wertung haben. Ach shit. Okay.
Nee. Also ich war mir ziemlich sicher, dass der über 8,0 ist. Deswegen habe ich 8,1 genommen.
Ah, shit. Okay, aber jetzt muss ich mal langsam aufholen.
So. Jetzt müssen wir mal schauen. Was haben wir noch? Länge? Ach ja, Länge des Films.
Okay. Da habe ich 141 Minuten. 2 Stunden 21. Ich hoffe, das ist richtig gleich.
Ich habe 177 Minuten.
Was? Nein, der dauert jetzt so lange.
Ich hab den ja auch erst vor eineinhalb Jahren.
Ja, das ist ja
so
unfair.
Gesehen,
Also, das hättest du sagen
sicher,
müssen. Das hättest du vorab sagen müssen. Habt ihr gestern gegoogelt?
Aber es ist jetzt schon ein Stück her.
Okay,
Aber
jetzt sind wir schon drin.
Ja, 3 Stunden geht der Film, genau.
Ich habe jetzt schon verloren. Das ist peinlich.
177 Minuten habe ich.
Gehen die alle so lang, dieses Scorsese-Filme?
Und ich hätte fast genau 180 gemacht, dann dachte ich mir, ja, meine krummere Zahl. Vielleicht bin ich dann perfekt, aber ja.
Naja.
Okay, ja, dann habe ich schon gewonnen.
Ja. Machen wir trotzdem noch wegen Ehrenpunkte.
Genau.
Also Budget sage ich 190 Millionen US-Dollar.
Budget habe ich 130 Millionen und er hatte genau 100 Millionen. Aber ich hätte auch eher gesagt 130 oder mehr.
Ja,
also,
ne? Also naja, allein DiCaprio hat so die Hälfte.
Okay, was hast du bei
Einspielergebnis habe ich 700 Millionen. Ich weiß nämlich, dass es sein erfolgreichster ist.
Aber da habe ich 850 Millionen, also mehr als du. Und er hat aber nur 406 Millionen eingespielt.
Oha. Und das ist der erfolgreichste Scorsese-Film. Das ist ja spannend.
Anscheinend. 406. Weltweiter Bruttoertrag 406 Millionen Dollar.
Ja. Naja, 4-1. Okay.
Krass.
Schmach.
Ja.
Okay, Joni, hast du schon einen Shitflix für mich? Ein Shitflix-Film oder Serie oder?
Nee.
Willst du das live gucken oder mir einfach so raussuchen?
Das muss ich noch nachschauen.
Okay.
Das seht ihr dann nächstes Mal.
Das ist eine
Überraschung,
Plot-Twist, was ich angucken musste. Okay.
Genau.
Gott, da gibt es ja so viel Reality-Schrott. Vielleicht sagen wir Film oder. Nee, es darf alles sein, wirklich alles. Aber ich würde sagen, bei so einer Serie.
Ich meine,
Serie,
eine ganze Serie musst du natürlich nicht
anschauen. Nee, dann nur eine Folge dann zum Reingucken.
Ja, halt die erste Folge
Reality
dann.
Ist oder so. Ja.
Genau.
Ja, gut.
War doch schön.
Eine knackige Folge mit viel Rückblick.
Viel Eiern.
Viel Eiern, viel Brüsten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns weihnachtlich im nächsten Monat wieder.
Zu Weihnachten.
Warte, geben wir uns noch Hausaufgaben auf. Ich gebe dir einfach Anatomie eines Falls auf. So, sage ich jetzt einfach mal so.
Oh,
vielleicht mit
okay.
mir, wenn nicht, dann nicht. Aber
ja, du musst dir auf jeden Fall Gandhi anschauen und The Killer. Also
The Killer.
Das sind,
sind, das, das sind
zwei
Hausaufgaben. Ja.
Das sonst schaffst du es eh nicht, wenn ich denen noch was aufgebe. Ja. Also, die zwei machst du, ich mache Anatomie eines Falls. Ich hoffe, der kommt hier noch.
Mhm.
Warte, ist der eigentlich auf Französisch?
Ich habe ihn auf Französisch mit unter oder? Ich glaube ja, ich glaube, er ist Französisch.
Okay,
ja.
Okay, dann genau. Der läuft hier bestimmt noch im Casablanca oder so.
Ja, oder so. Ja.
Da freue ich mich dann schon drauf. Ja. Also, danke fürs Zuhören.
Ja,
bis zum
nächsten
Mal.
Wir sagen ciao und bab.